Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ich gehöre zu den Leuten, die sich von Kleinigkeiten, die negativ laufen, schon gleich völlig ablenken lassen. Zum Beispiel ein Rechner, der abstürzt. Und dann sieht man den Text nicht mehr. Ich weiß nicht, wie euch das geht, ob ihr dann euch auf das Eigentliche noch konzentrieren könnt, das Schöne, die Musik, die Gott anbetet, oder ob ihr die ganze Zeit darüber nachdenkt, warum der Text nicht wiederkommt. Letzten Mittwoch ging mir das so ähnlich, da habe ich morgens gemerkt, dass ich vergessen hatte, die Mülltonnen rauszustellen. Meine Frau war letzte Woche auf Fortbildung, ist nicht so, dass sie sonst dafür zuständig wäre, aber sie ist sonst die daran denkt, dass man das machen muss. So, jetzt sehe ich das also unten, denke, Mist, versagt. Quasi. Dann fällt mir aber auf, es ist Mittwoch, hey, es war ja Montag, Ostermontag. Das heißt, das Ganze verschiebt sich um den Tag, deswegen werden die ja morgen abgeholt. Nicht versagt, es gibt doch einen Gott. So, am Donnerstagmorgen um 7 Uhr höre ich das Müllauto durch den Ort fahren und denke, Mist, ich habe es schon wieder vergessen. Laufe aber runter, weil ich denke, das Ding war noch nicht da, stell die Mülltonnen raus. Aber während ich dann wieder oben am Tisch sitze, Kaffee trinke oder so, höre ich, wie das Brummen des Müllautos sich deutlich immer weiter entfernt von uns. Und ich war zu spät, wieder versagt. Manchmal ziehen mich also so kleine Dinge, kann sagen, Mülltonnen nicht geleert, ja, aber zwei Wochen voll und so, ne, ganz schön runter. An diesem Donnerstag kam dann noch eine große dazu, nämlich eine Mail, in der im Betreff schon das Wort Absage, leider Absage stand. Einen Tag vorher hatte da noch Zusage gestanden und ich hatte mich darauf gefreut und jetzt Absage und dann bla bla bla, warum? Der Tag war also noch keine halbe Stunde alt und schon zwei Frustrationen, eine kleine Mülltonne und eine größere. Und dann begann ich diese Predigt für heute vorzubereiten und das fiel mir tatsächlich schwer, weil es in dieser Predigt darum geht, dass diese Welt regiert wird von einer guten, ordnenden, liebevollen Macht, die uneingeschränkten Einfluss hat, außer vielleicht auf die Route von Müllautos und Betreffs von wichtigen Mails an mich. Aber sonst, also es geht heute um Himmelfahrt. Und es fiel mir an diesem Tag gar nicht so ganz leicht, da jetzt mich drauf zu konzentrieren und vorzubereiten. Es geht heute um Himmelfahrt, obwohl nicht Himmelfahrt ist, ne, heute. Aber es geht auch um ein bisschen mehr als nur um Himmelfahrt. Aber es geht eben um diesen letzten Abschnitt des zweiten Artikels, wenn ihr nicht wisst, was das ist. Erster Artikel dreht sich im Glaubensbekenntnis um Gott, Vater. Dann zweiter Artikel Jesus Christus, der ist ziemlich lang. Und dann dritter Artikel Heiliger Geist. Es geht heute um den zweiten Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Heißt, es geht um etwas, die ganze Reihe ja schon, was wir Christen so glauben. Ich weiß nicht, wie reflektiert ihr das glaubt. Und das, was da heute steht, das ist bei den anderen Sachen übrigens gar nicht so ganz viel anders, aber heute vielleicht ganz besonders. Wir glauben da Dinge, die unser Weltbild, mit dem wir sonst so hantieren, einigermaßen strapazieren. Nichts davon, was Linda ja eben schon vorgelesen hat, ich lese es auch gleich nochmal vor, nichts davon haben wir jemals schon gesehen. Nichts davon ist irgendwie logisch oder liegt doch auf der Hand, wenn man in die Welt guckt. Alles davon ist auch ein bisschen absurd und alles davon ist dennoch die große Hoffnung, die wunderschöne Wirklichkeit, der Grund, warum wir den Humor nicht verlieren. Da steht, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. In diesen paar Sätzen stecken fünf Knaller, die unser Weltbild herausfordern, ja, die wir als Christen aber so angehalten sind zu glauben. Aufgefahren, also ein Mensch verschwindet so fahrstuhlmäßig. Er ist jetzt im Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, das heißt nicht viel was anderes als er regiert. Christen glauben außerdem noch, der kommt einmal wieder und dann gibt es das große finale Weltgericht. Letzte Woche an Ostern hat Gary Lineker etwas getwittert. Gary Lineker ist der Typ, der in den 80er oder so ein englischer Stürmer war und der gesagt hat, Fußball sei das Spiel, wo 22 Leute 90 Minuten hinter einem Ball herrennen und am Schluss Deutschland gewinnt. Also dieser Satz kennt ihr vielleicht. Der ist von ihm und er twitterte an Ostern das hier. Ihr seht es da oben in Englisch, aber ich sag mal, was das auf Deutsch meiner Meinung nach heißt. Lustig, wie man uns als Kindern diese verrückten religiösen Geschichten eingetrichtert hat. Da steht sogar Gehirnwäsche, das Wort. Das kann man aber irgendwie nicht als zu einem Verb machen im Deutschen. Ist wohl trotzdem wahr, nehme ich an. Ich weiß nicht, ob der letzte Satz ist wohl trotzdem wahr, nehme ich an, ob er den jetzt ironisch meint oder nicht. Wenn es keine Ironie ist, dann beschreibt dieser Satz ungefähr, auch ein bisschen provokant jetzt zwar, aber was ich heute sagen will. Ja, das hier, diese fünf Sachen da, die gehören zu den, ich sag das mal so, verrückten Dingen, die wir da glauben. Ja? Und ein bisschen hat er schon recht. Wir erzählen diese Geschichten, christliche Eltern erzählen sie manchmal bewusst ihren Kindern, weil Kinder, also am liebsten in einem Alter, wo sie das noch einfach so glauben. Gehirnwäsche ist natürlich gemein, aber es ist auch nicht so ganz haltlos, was er da sagt. Na gut, also die verrückte Geschichten. Und dann aber, might be true though. Möglicherweise trotzdem wahr. Verrückt und trotzdem wahr. Eigentlich nennt man das Glauben. Ich weiß nicht, ob Gary Lineker glaubt, vielleicht hat er das auch doch ironisch gemeint, aber verrückt und trotzdem wahr. Das ist irgendwie Glauben. Also, wir steigen ein in diese fünf Dinge da. Himmelfahrt. Darum geht's da, ja? Himmelfahrt. Nur Markus und Lukas berichten in ihren Jesus-Biografien von diesem Ereignis, dass Jesus auf eine ziemlich unübliche Art und Weise die Welt verlassen hat, so wie er ja auf ziemlich unübliche Weise diese Welt betreten hat. Johannes berichtet davon nichts, Matthäus berichtet davon nichts. Bei denen hört es einfach so auf. Da sagt Jesus noch ein paar Sätze und dann Schluss. Lukas weiß also, das ist bei der Geburtsgeschichte ja so ähnlich, irgendwie ein bisschen mehr. Und er erzählt diese Sache sogar gleich doppelt am Ende seines Evangeliums, seiner Jesusbiografie ganz kurz. Und dann am Anfang der Apostelgeschichte, diesem Jahr von Lukas, erzählt er es ausführlicher. Und da steht, als er das gesagt hatte, also Jesus, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, weg von ihren Augen. Weg vor ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, gen Himmel fahren sehen. Das war Apostelgeschichte, ganz am Anfang. So, bei so Texten, wie ich ihn jetzt gerade gelesen habe, oder wie es ja auch hier im Glaubensbekenntnis so steht, die uns seltsam erscheinen. Also, da ist eigentlich immer die falsche Frage, wie soll ich mir das denn vorstellen? Also zumindest, wenn du glauben willst und dem auf die Spur kommen willst, was dahinter steckt, ist das ein bisschen die falsche Frage. Wie soll ich mir das denn vorstellen? Die richtige Frage, die mehr bringt, die mehr austrägt, ist, warum war das Menschen wichtig? Also warum war das so wichtig, dass sie es erzählten, dass sie es verschrifteten, dass sie es immer wieder lasen, dass es zu heiligem Text wurde? Das ist immer die sinnvollere Frage. Warum, was bedeutete, und das steckt ja nicht dahinter, ne? Was bedeuteten diese Texte und was bedeuten sie? Wie sie das sagen, was sie bedeuten, okay, das ist manchmal für unsere Ohren seltsam. Ist auch vielleicht kein Wunder, das Weltbild der Menschen, die das aufschrieben, ist ein anderes als unseres. Und dann kommt dazu, die Worte der Bibel beschreiben oft das Unbeschreibbare. Das Unbeschreibbare mit Worten beschreiben. Logisch, dass das seltsam klingt. Und vielleicht sind die Worte hier und da sogar anders gemeint, als wir sie hören. Als wir meinen, dass sie gemeint sind. Also hier dieses Aufgefahren, ne? Wie das da beschrieben ist. So mit der Wolke und so. Also die Kickers sind aufgestiegen. Nicht aufgefahren, aber die sind aufgestiegen. Ich habe Karten fürs Spiel gleich. Deswegen muss ich ganz schnell weg, sobald der Gottesdienst rum ist. Wir hoffen, dass sie die Klasse erhalten. Aber spielen gleich gegen den Club. Aufgestiegen. So. Wenn man sagt, die Kickers sind aufgestiegen, dann ist jedem klar, dass das nicht bedeutet, dass sie ab jetzt irgendwie auf einer höheren Meereshöhe spielen. Wenn man sagt, du wurdest nach oben befördert, dann ist jedem klar, dass du überhaupt nicht befördert wurdest von A nach B und dass dein Büro jetzt auch nicht weiter oben ist. Uns ist klar, dass mit dem was anders gemeint ist. Also aufgefahren in den Himmeln, das hat mit Aufzug oder oben und wegschweben nichts zu tun. Vielleicht noch nicht mal für die Vorstellungswelt der Menschen damals. Also vielleicht unterschätzen wir die manchmal ein bisschen, wenn wir uns vorstellen, wie sie sich das vorstellten. Okay, aber das ist nicht der eigentliche Punkt. Das klingt für uns vielleicht seltsam, diese Worte hier. Der Punkt ist die Bedeutung. Wir müssen ein bisschen entschlüsseln, was eigentlich hier gesagt wird, was dahinter steckt. Da steht ja aufgefahren in den Himmel. Das ist das zweite für uns schwierig Vorstellbare. Die Texte sagen in den Himmel, das Glaubensbekenntnis sagt das auch. Was ist eigentlich gemeint, wenn diese Texte in den Himmel, wenn die vom Himmel reden? Sie meinen nämlich durchaus nicht unbedingt das, was wir denken, wenn wir heute sagen, da ist jemand in den Himmel gegangen. Wir denken Himmel immer irgendwie so. Eine komplett andere Welt, eigentlich fast so anders, dass sie unwirklich ist. Weit, weit weg auf jeden Fall. Ewig. Und irgendwie hinter dem Tod, da ist der Himmel. Da sind irgendwie die Engel und die Verstorbenen oder sowas. So irgendwie stellen wir uns Himmel so nebulös vor. In den neutestamentlichen Texten ist Himmel tatsächlich Gottes Wirklichkeit. Die ist also tatsächlich ganz anders. Das stimmt. Also Himmel ist von unserer Welt ganz anders. Kategorial anders. So. Völlig zu unterscheiden von unserer. Aber nicht weit weg. Nicht weit weg. Himmel und Erde sind indirekt verbunden. Diese Welten haben miteinander zu tun. Indirekt. Vielleicht kennt ihr Narnia, diese Geschichten oder auch diese Filme. Da ist das eigentlich schön in eine Kindergeschichte verpackt von C.S. Lewis. Zwei grundverschiedene Welten, die auch wirklich verschieden sind, aber nur durch einen Wandschrank, also nur einen Wandschrank weit entfernt. So. Also Gottes Welt, ganz anders als diese Welt, aber nicht weit weg. Nicht weit weg. Es ist wichtig zu verstehen, was Himmel meint, damit wir verstehen, was man glaubt, wenn man glaubt, was Himmelfahrt sagt. Nämlich, Jesus Christus ist unserer Wirklichkeit auf eine Weise völlig entzogen, aber auf eine andere Weise allgegenwärtig nah. Das will Himmelfahrt sagen. Völlig entzogen, auf eine andere Weise aber allgegenwärtig nah. In manchen alten Kirchen findet man in der Kuppel, das heißt, glaube ich, Apsis, also weit oben da in der Mitte, findet man diese Darstellung hier. Christus, der Weltenherrscher, der Pantokrator, so ist das Fremdwort. Viele von uns sind ja auch auf dem Weg zur Weltherrschaft, heimlich bei dem, was sie so tun. Ne? Aber Jesus ist der einzige Mensch, der es erreicht hat, auf eine ziemlich interessante Weise. Weltherrschaft, der Weltenherrscher. Diese Bilder findest du vielleicht, wenn es dir geht wie mir, nicht im eigentlichen Sinne schön. So, also er guckt auch immer so grimmig und dann diese seltsame Handhaltung. Sie muten uns fremd an, diese Bilder, diese Ikonen, die gibt's ja auch noch in ganz anderen Formen, ne, mit ganz anderen Menschen, die da abgebildet sind. Aber wie bei den uns fremden Texten sagen oder ist auf diesen uns fremden Bildern nichts zufällig. Da steckt eine Bedeutung dahinter. Diese Bilder können schön sein, wenn man sie versteht. Jede Farbe, die Gestik, das Zweidimensionale, das ist bei diesem Bild übrigens anders, da hat das Gesicht ja eigentlich drei Dimensionen, ne? Ist dreidimensional. Oft sind die ja so ganz flach gemalt. So, das hat alles eine Bedeutung. Die Buchstaben, das da oben heißt übrigens Jesus Christus. Alles hat eine Bedeutung. Worauf ich hinaus will, ist dieses Gold. Fast immer ist da ein goldener Hintergrund. Auch bei anderen Darstellungen, also auch wenn Maria dargestellt ist oder einer der Apostel oder irgendwelche Heiligen oder so, immer die, nicht immer, aber 95% Gold, goldener Hintergrund. Das Gold stellt den Himmel dar oder die Herrlichkeit Gottes, diese andere Dimension. Du findest da kaum mal bei diesen Ikonen einen blauen Himmel oder eine Landschaft. Manchmal gibt's das, dass da ein bisschen landschaftliche Elemente dahinter sind und dann ist da trotzdem goldener Himmel. Also der Himmel, Gottes Welt, als der Hintergrund, vor dem sich unser Leben abspielt. Das ist eigentlich damit gesagt, der Himmel ist ganz anders, Gold, nicht blau, aber nah. Der Himmel ist das, der unsichtbare Hintergrund unseres Daseins. Diese Bilder oder diese Texte, auch wenn sie uns fremd erscheinen wollen, sagen, dein Leben in dieser Welt wird umfangen, durchwirkt von einer anderen Wirklichkeit. Dasselbe nicht mit Farben, sondern mit Worten gesagt, klingt dann so, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ist dasselbe. Ich bin nicht mehr da und doch bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. So endet das Matthäusevangelium. Also Himmelfahrt bedeutet dann, du musst nicht mehr verzweifeln in dieser diesseitigen Welt. Wie gewöhnlich und hässlich und gemein oder einfach manchmal auch nur langweilig oder wie auch immer, oder sinnlos dein Leben zu sein scheint, es gibt da noch eine andere Dimension und die ist nicht weit weg. Dieses Licht leuchtet in deine Welt rein und dort hat jemand alles in der Hand. Das wird ja jetzt mit dem Nächsten ausgesagt, er sitzt zur Rechten Gottes. Übrigens, da wechselt jetzt zum ersten Mal im Glaubensbekenntnis wechselte die Form ins Präsens. Ne? Vorher immer Vergangenheit aufgefahren, und dann vorher gestorben. Immer Vergangenheitsform, jetzt Präsens. Also jetzt spricht der Text von dem, wie unsere Welt jetzt ist. Er sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Da ist wieder ein Bild, der Thron. Ne? Da sitzt er auf dem Thron. Himmelfahrt bedeutet, diese Welt ist nicht sich selbst überlassen, sondern Jesus Christus regiert. Jetzt muss man aber das andere auch betonen. Dieses, ich nenne es mal Machtzentrum, das liegt außerhalb unseres Einflussbereiches. Das klingt jetzt vielleicht abstrakt und gar nicht so interessant für dich. Es hat aber hässliche Konsequenzen, wenn man das anders denkt. Wir Menschen mögen nämlich diese Spannung, diese da oben, zwischen ganz anders und nicht weit weg, eigentlich nicht gerne. Wir mögen die nicht gerne aushalten. Der Himmel oder Gott unverfügbar und doch nah. Diese Spannung finden wir sehr schwierig. Wir tendieren dazu, sie oft nach einer Seite aufzulösen. Das hat die Kirche auch manchmal gemacht. Und wenn man das macht, wenn man das eine betont, also Himmel, Gott, Gottes Macht oder so, das ist weit weg. Das hat im Prinzip auch keinen Einfluss auf uns. Das ist mag irgendwann mal relevant für uns werden. Vielleicht ist es auch nur ein Gedankenkonstrukt, ein schönes, aber so, wenn ich das so weit weg tue, dann sind wir Gott verlassen allein. Oder aber, und da tendiert vielleicht der Glaubende öfter dazu, der Himmel, Gott, Gottes Macht, die ist so nah, die denkt man so nah, dass sie sich in diesseitigen Strukturen zeigt. Also, in welcher Struktur? Vor allem in der Kirche. Ja, Christus, das sagen wir ja manchmal auch so, der Satz ist auch nicht falsch. Christus ist heute anwesend durch seine Kirche oder durch die Glaubenden. Wenn man das denkt, ohne Himmelfahrt zu denken, dann wird allerdings Christus und die Kirche ein und dasselbe. Ist das immer noch abstrakt? Das Ergebnis ist Triumphialismus, so nennt man das irgendwie. Ja? Also die Kirche wird dann die Weltretterin, weil Christus ist ja durch die Kirche anwesend. Die Kirche wird dann mit dem Reich Gottes verwechselt. Gott regiert, klar, nämlich durch uns. Und das willst du nicht wirklich. Da, wenn ich diese Himmelfahrt, das Unverfügbare da auch mit drin steckt, weglasse, dann wird Religion zur religiösen Diktatur. Es ist nur dann eine gute Sache, dass Christus durch seine Kirche anwesend ist, wenn er auf eine andere Weise auch unverfügbar ist für seine Kirche oder für die Menschen. So, also Himmelfahrt bedeutet, ihr müsst nicht mehr verzweifeln, Christus regiert, aber es bedeutet auch, ihr könnt nicht triumphieren, weil Christus regiert. Er sitzt zur Rechten Gottes, nicht zur Rechten von uns. So, die letzten zwei Sachen noch. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Also Wiederkunft Jesu und Weltgericht. Ich gebe zu, ich kann mir das schwer vorstellen. Wie soll ich mir das vorstellen? Ja, das muss ich mir auch gar nicht vorstellen. Das, was damit gesagt wird, das berührt mich. Das bedeutet mir was. Das kann einen sogar glücklich machen. Denn es bedeutet ja, dass der Mensch, der Mann, in dem sich Gottes Wesen spiegelte, auf eine Art, dass man erkennt, das Wesen Gottes ist Liebe. Dieser Mann, der das Wesen Gottes so spiegelte, dass man erkannte, das Wesen Gottes ist Liebe. Dieser Mensch, Jesus von Nazareth, persönlich oder Person gewordene Liebe Gottes, der bekommt alle Macht, so wie es Matthäus sagt, im Himmel und auf Erden. Dieser Jesus von Nazareth. Und diese Liebe wird, so sagt es jetzt da, wird sich eines Tages sichtbar durchsetzen. Und sie wird dann alles in Ordnung bringen. Das ist eigentlich der Punkt von Weltgericht. Nicht Urteil und Strafe, sondern alles in Ordnung bringen. Dieser Gedanke kann glücklich machen. Also, dass es gerade die Liebe ist, die diese Welt gerade rückt. Wir haben oft Schwierigkeiten mit dem Weltgericht und können damit nicht viel anfangen oder haben Angst davor oder was, weil sich Gott da plötzlich nicht mehr so zeigt wie in Jesus von Nazareth. Ne? Da ist er dann plötzlich irgendwie anders. Aber das, wie Jesus war, das ist Gottes Wesen. Und das wird es auch sein, das ist es jetzt und das wird es immer sein. Also Himmelfahrt bedeutet im Grunde, Macht und Liebe verbünden sich. Ich würde sagen, das waren sie schon immer, aber jetzt erkennst du es. So. Diese zwei gehen endlich Hand in Hand. Oft hat man nur das eine der beiden. Wenn das die Zukunft ist, dass allmächtige Liebe oder liebevolle Allmacht irgendwann diese Welt heilt und in Ordnung bringt, ja, was kann das Besseres geben? Das kann man nicht kaum abwarten. Also das da kann einen glücklich machen, das, was es bedeutet. So, ich fasse mal das bisherige zusammen. Die alles bestimmende Wirklichkeit, so haben wir in dem allerersten Predigt zum Dogma Gott mal versucht zu definieren, oder ein Theologe hat das getan, ja, aber Gott als alles bestimmende Wirklichkeit, die ist in Christus Liebe Gottes in Person. Also diese alles bestimmende Wirklichkeit ist Liebe. Und diese ist uns gleichzeitig entzogen und nah. Luther sagt, die ist über allem, in allem und außer allem. Darum verzweifeln wir nicht, aber darum liegt diese Macht auch nicht bei uns und wir können triumphieren. In dieser Spannung leben wir. So, das bedeutet Himmelfahrt. Jetzt will ich in einem letzten Schritt nochmal versuchen zu fragen, was, wenn man das glaubt, wie lebt man dann? Denn das Leben, das ist ja oft so enttäuschend, nicht so, als ob die Liebe regiert. Da fahren Müllautos weg, ne? Oder Mails, da steht Absage drin. Und es gibt dieses viel, viel Schlimmeres. So, also am Donnerstag, als ich da runterging, dann irgendwann, da durfte ich mittags feststellen, ey, die Mülltonnen sind doch geleert. Ein Wunder. Ja, also ich war tatsächlich, so wie mich kleine Dinge runterziehen, machen mich kleine Dinge manchmal auch ein bisschen glücklicher. Die größere Enttäuschung mit dieser Mail, die blieb allerdings. Wie lebt man in einer Welt, die nicht oft so aussieht, als ob sie von Liebe regiert wird? So, Paulus schreibt im Kolosserbrief, was er für eine Auswirkung sieht, die Himmelfahrt auf unser Leben hat. Ich lese Kolosser 3, 1 bis 4. Ihr müsst keine Sorge haben, dass jetzt erst die Predigt losgeht. Nur weil ich jetzt erst einen Bibeltext vorlese. Ich habe ja schon mal einen vorgelesen. Da ihr nun, Paulus ist immer ein bisschen schwierig zu verstehen, muss man gut mitdenken. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, so versteht er das. Hey, Christus ist auferweckt, wir Prinzip mit ihm. So. Sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, diesen goldenen Hintergrund, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Aber wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Also da könnte man drei Predigten drüber halten. Mir geht's nur um diesen einen Gedanken. Paulus sagt sozusagen, Leute, lebt mit dem Himmel im Kopf. Oder mit dem Kopf im Himmel. Lebt mit Himmel im Kopf. Lebt nicht nur so vor dem blauen Himmel, sondern lebt vor dem goldenen Himmel. Richtet eure Gedanken auf den Himmel aus. Also lernt, über das hinaus zu denken, was gerade so vor euren Augen ist. In der alten Kirche, ich habe es heute mit den alten Kirchen, ne? Da macht man das mit der Architektur oftmals ganz gut. Also da widerspiegelt die Architektur diesen Gedanken. Die sind ja irre hoch, die Kirchen. Also manche sind ganz hoch, die Kathedralen sind riesig hoch. So, da stehst du drin und wenn du hochschaust, denkst du, da könnte man ja 10 Stockwerke reinziehen. Hier hättest du ja Platz und was könnte man machen in diesem Gebäude? So, eine wahnsinnige Verschwendung an Raum. Dieser hohe Raum sagt quasi, ja du Mensch, du stehst da unten auf dem Boden der Tatsachen. Da in deiner Welt, da gehörst du auch hin, da ist auch dein Platz, das ist auch gut so. Da lebst du. Aber der Raum über dir ist riesig. Und du kannst mit den Gedanken schon im Himmel leben. Und Himmel meine ich jetzt nicht nach dem Tod, ja? Mit den Gedanken schon im Himmel leben. Mit den Füßen auf dem Boden, aber sozusagen in Christus schon Teil des Himmels. Und wenn du das tust, dann kann Gottes Macht durch dich tatsächlich die Welt verändern und ein bisschen Himmel auf die Erde bringen. Allerdings nicht triumphal, sondern indem du anders handelst. Also jemand, der den Himmel im Kopf hat, der handelt anders. Paulus sagt so, im Verlauf des weiteren Kapitels dann, ein Mensch mit Himmel im Kopf, der kleidet sich anders. Also der zieht was anderes an. Ihr müsst euch alle was anderes anziehen. Also Folgendes zieht er jeden Morgen an, sagt Paulus. Kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, in Bescheidenheit, in Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hatte. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Wer an Himmelfahrt glaubt, zieht sich was anderes an. Wer Himmel im Kopf hat, handelt anders. Eigentlich müsste man jetzt über den Heiligen Geist reden, der ist es nämlich, durch den der Himmel in uns lebt, oder der ist es, durch den Christus in uns regiert. Das Glaubensbekenntnis redet dann auch vom Heiligen Geist, im dritten Artikel habe ich ja gesagt, und unsere Predigtreihe ist zu Ende, deswegen machen wir das nächsten Sonntag nicht, aber wir machen es an Pfingsten. An Pfingsten werde ich sozusagen den dritten Teil der Dogma-Reihe oder den letzten Teil der Dogma-Reihe aufgreifen. Himmelfahrt bedeutet, oder Himmelfahrt zu glauben, bedeutet, in dieser Welt anders zu leben. Das ist der Auftrag der Kirche, Himmel im Kopf zu haben, mit Himmel im Kopf zu leben. Nämlich so zu leben, wie Jesus von Nazareth tat. Andy Wright sagt es so, die Kirche kann dann, wenn sie lebt wie Christus, dann lebt sie nicht triumphierend, sondern verletzlich, leidend, lobend, betend, missverstanden, falsch beurteilt, rehabilitiert, feiernd. So hat er das gesagt. Wenn die Kirche Himmel im Kopf hat, dann wird sie sich der Welt zuwenden. Auch wenn das bedeutet, dass es ihr in dieser Welt, gerade durch diese Zuwendung, vielleicht nicht gut geht. In einer Welt, in der Müllautos doch wegfahren, oder doch nicht wegfahren, aber enttäuschende Nachrichten bleiben und Schlimmes passiert. Wenn Jesus von Nazareth, der Jesus von Nazareth, die Welt liebt und regiert, dann muss sich die Kirche der Welt zuwenden. Ein letztes Mal nehme ich ein Bild der alten Kirche, um euch das ein bisschen im Kopf zu verankern, diese Zuwendung zur Welt. Ich nehme die größte Kirche der Welt, den Petersdom in Rom. Ende 2015, während die Mächtigen der Welt auf der Weltklimakonferenz versuchten, diese Welt zu retten, oder es vielleicht auch nicht so richtig versuchten, da zeigte sich der Petersdom in anderen Kleidern. Und ihr seht jetzt in einem Clip, wie das aussieht, wenn sich Kirche den Problemen der Welt zuwendet und sich in andere Kleider hüllt. Himmelfahrt bedeutet am Schluss, dass Kirche sich der Welt zuwendet und denen eine Stimme gibt, die keine hat, die keine haben. Dass die Liebe Gottes alle Macht im Himmel und auf Erden hat, dass dieser Liebe Gottes alle Macht gegeben ist, das bedeutet am Ende, dass die daran glauben, sich täglich entscheiden zu lieben und sich der Welt zuwenden. Auch wenn das erfolglos ist oder missverstanden wird. Wenn der Himmel nah ist und doch fern, dann müssen wir Himmel im Kopf haben.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.